Der Predigtext findet sich auch im Galaterbrief, Galater 5, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Liebe Gemeinde, ein berauschendes Gefühl ist das, frei, endlich frei. Ich erinnere mich, wie es mich packte, dieses Gefühl, als ich vor vielen Jahren endlich mein Examen bestanden hatte. Nach der letzten mündlichen Prüfung trat ich aus der Tür des theologischen Seminars in Heidelberg. Wochenlang hatten wir hinter diesen Mauern über Büchern und Mitschriften gebrütet. Mehr als ein halbes Jahr hatten wir als Studenten intensiv miteinander gepaukt. Und alle theologischen Disziplinen wurden zum Schluss nach 10 Semestern zusammen abgeprüft. So ein Credit-Point-System, in dem man das eine oder andere schon mal vorher hätte erledigen können, war noch lange nicht eingeführt. Ja, und dann war es geschafft, bestanden. Die Tür ging auf und ich sprang hinaus in den Frühlingstag in die Heidelberger Altstadt. Die Vögel sangen, die Luft war warm und vor lauter Übermut ging ich in ein Schmuckgeschäft und kaufte mir einen hübschen Ring. Ich hätte die Welt umarmen können. Der erste Satz aus unserem Predigtext, der klingt wie ein Fanfarenstoß. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Dieser Ruf gilt den jungen Christen in der Provinz Galatien. Unfrei zu sein, als Sklave zu leben, das wussten viele von ihnen aus eigener Erfahrung. Manchmal gelang es, dass einer von ihnen freigekauft wurde und er nicht mehr abhängig war von der Willkür eines Sklavenhalters. Das war ein großes Ziel und ein großes Glück. Vielleicht stimmt die Vermutung, dass dieser Freigelassene eine Urkunde erhalten hat, auf der zur Freiheit berufen stand. Und diese Urkunde konnte er immer bei sich haben und vorweisen, wenn ihn jemand wieder einfangen oder ausliefern wollte. Klar, Paulus beschreibt mit diesem Bild ein geistliches Geschehen. Nicht mehr Sklave der Sünde sein, nicht mehr Sklave der Angst zu sein, sondern Kind Gottes, so wie wir es gerade gesungen haben. Das haben die Christen damals wahrhaftig erfahren. Paulus hatte ihnen die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus verkündigt. Und sie haben diese frohe Botschaft im Glauben angenommen. Und jetzt dürfen sie ein Leben führen, das sich fundamental unterscheidet von ihrem vorigen Dasein. Sie mögen gejubelt haben, wie es in Psalm 124 steht. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. So steht nun fest, sagt Paulus, und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Frei sein und frei bleiben, das ist das Herzensanliegen des Paulus, der seinen Galatern diesen Brief schreibt. Nie wieder zurück, nie wieder gefesselt und gebunden, nie wieder eingesperrt in diesen Käfig. Besteht denn Anlass zur Sorge, dass sie zurückfallen? Tatsächlich, den gibt es. Da sind Leute aufgetaucht, die die Gemeinde verwirren und verunsichern. Als reiche es nicht, im Glauben an Christus festzuhalten, als müssten noch weitere Dinge dazukommen, um richtig Christ zu sein. Eins ihrer Schlagworte lautet, und in der Lesung kam es ja öfters vor, Beschneidung. Wir kommen später darauf. Jedenfalls geht Paulus, ihr Vater im Glauben, es geht ihm noch einmal darum zu erklären und ihnen noch mal zu versichern, was ihre Rettung und ihr Heil durch Jesus Christus bedeutet. Er will sie wieder fest und sicher darin machen. 4 Stichworte sollen auch uns verstehen helfen, was das Befreiende der guten Nachricht des Evangeliums von Jesus Christus ist. Die Sklavenhalter, der Befreier, die Verführer, die tätige Liebe. Die Sklavenhalter. Wie sieht denn ein Leben aus, bevor sich Jesus darum kümmert? Wir sagten mit Paulus, dass es einem Sklavendasein gleicht. Ob man das wirklich so empfindet? Eigentlich fühlt man sich doch als eigener Herr oder Herrin seines Lebens, oder? Man sucht seinen Platz im Leben und verteidigt ihn nach bestem Wissen und Gewissen und man versucht, das Rechte zu tun. Und trotzdem scheitert man nicht selten. Man steht sich selbst im Weg, man tut Dinge, die man eigentlich nicht tun will. Wie kommt das? Das sind die heimlichen Sklavenhalter, die einen unter der Fuchtel haben. 2 macht Paulus besonders aus. Das eine ist die Sünde, die uns immer wieder stolpern lässt. Sünde, ein Wort, was wir heute selten hören. Nur dann, wenn man mal wieder zu viel Schokolade gegessen hat. Die Bibel nennt unsere Grundhaltung, auf Gott getrost zu verzichten, Sünde. Alle Menschen sind von diesem Stolz gegen unserem Schöpfer und Herrn infiziert. Von Adam und Eva an misstrauen wir Gott und wollen unser eigenes Ding machen. Dabei sind wir auf Gemeinschaft mit Gott angelegt, sozusagen darauf programmiert. Aus dieser heilen Gemeinschaft heraus sollen alle unsere Bezüge gut und heilsam gestaltet werden. Im Einklang mit uns selbst, im Einklang mit unseren Mitmenschen und unserer Mitwelt. Soweit Gottes guter Plan. Aber dann funkte die Sünde dazwischen und sie kommt uns fast wie eine feindliche Macht vor, die uns unterdrücken und ausnutzen will. Es ist der Widersacher Gottes, Satan, dessen Absicht es ist, unser Leben ins Verderben zu reißen. Manchmal fühlen wir diesen Druck, zum Beispiel wenn wir aus der Angst nicht herauskommen oder die Scham macht uns klein. Auch Schuld kann uns belasten, deren Folgen nicht rückgängig gemacht werden können. Der zweite Sklaventreiber, den Paulus uns nennt, das ist das Gesetz. Eigentlich ist das Gesetz dem Volk Gottes zum Leitbild und zur Orientierung gegeben, damit Leben gelingen kann. Aber unter der Hand wurde das Gesetz zu einer schweren Last. Immer mehr Verästelungen wuchsen am Gesetzesbaum. Immer mehr Feinheiten sollten die Menschen beachten, um ja keinen Fehltritt zu tun. Wie mit der Peitsche stand das Gesetz hinter dem Menschen, der eigentlich so gerne fromm sein wollte. Jetzt noch diese Vorschrift und dann noch jene. Ach, leider hat es heute wieder nicht geklappt. Wir würden sagen, wie bei einem Computerspiel, bei dem man das letzte schwere Level einfach nicht übersteigen kann. Zum Verzweifeln. Wir sind keine Juden, aber vom Leistungsdruck wissen auch wir, ein Lied zu singen. Heute müssen wir unbedingt gut aussehen und einen guten Eindruck hinterlassen. Wir üben ja fleißig, ein schönes Fotogesicht fürs Handy zu machen, was mir heute immer noch nicht gelingt. Alles gut, sagen wir auf Nachfrage, auch wenn es nicht stimmt. Getrieben und gejagt vom Sklaventreiber, der uns sagt, was geht und was gar nicht geht, das bringt zum Verzweifeln. Alles wird optimiert, alles ist auf Kante genäht, im Krankenhaus, im Betrieb, bei der Bahn. Und auf der Strecke bleibt Großzügigkeit und Gelassenheit und Menschlichkeit. Und vor Gott, dem Unbestechlichen, vor dem ich nichts verstecken kann, da sieht es, ehrlich gesagt, auch ganz und gar düster aus. Ihm zu gefallen, das scheint unmöglich. Wie kann er mich mit meinem Paket von Mittelmäßigkeit und Versagen jemals akzeptieren? Zweitens, der Befreier. In diesen Hexenkessel, in den wir Menschen uns selbst hineinbuxiert haben, diese Hölle, in der die Sklaventreiber Sünde und Gesetz das Sagen haben, da hinein schickt Gott seinen Sohn. Das haben wir eben gelesen. Auch er wurde dem Gesetz unterstellt. Auch er lernte, zu welchen Grausamkeiten die Sünde die Menschen fähig machte. Und dann sagt Paulus, auf diese Weise, dadurch, dass er seinen Sohn schickte, wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wie sollte das denn geschehen? Es gab nur diesen einen Weg, dass Jesus Christus mit seinem Leben bezahlte, um uns freizukaufen, aus tiefer Liebe zu uns. So teuer war es, die Menschen aus der Sklaverei zu befreien. Ein unermesslich hoher Preis. Aber Jesus hat das wirklich durchgezogen. Er hat durchgehalten, als seine Freunde ihn im Stich ließen. Er hat sich nicht gewehrt gegen seine Verhaftung, die Folter und die Hinrichtung am Kreuz. Und von diesem Kreuz aus ruft er, komm, ich nehme deine Schuld und dein Versagen auf mich. Ich nehme dir die Last ab. Du musst dich nicht länger um Liebe bemühen. Ich bin jetzt deine Gerechtigkeit. Das nennen wir Gnade, überfließende Gnade. Wer das begreift, der erlebt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Trau dich, dich dieser bedingungslosen Liebe anzuvertrauen, dich von ihr umfangen zu lassen. Deine Sklavenfesseln, streif sie ab. Weg mit dem Leistungsdruck, der Suche nach Selbstbestätigung und dieser Versagensangst. Jesus, dein Erlöser, nimmt dich in die Freiheit, stellt dich in die Freiheit. Dein unruhiges Herz findet ein Zuhause. Jesus nimmt dich bei der Hand und führt dich zu Gott, zu seinem und zu deinem Vater. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben, ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei euch ein. Das ist nicht zu viel versprochen, diese Erfahrung teilen Menschen, die damals Jesus begegneten und danach viele, viele andere, die sich auf den Glauben an Jesus Christus eingelassen haben. Die Verführer. So weit, so wunderbar. Sie haben sich an der geschenkten Freiheit gefreut, dort in Galatien. Sie waren gut gestartet und schön in den Laufrhythmus hineingekommen. Da wurde ihnen plötzlich ein Bein gestellt. Es waren Leute aufgetaucht, die die Gemeinde tief verunsichert haben. Sie stellten die Frage, ob sie sich nicht beschneiden lassen sollten, wie alle, die zum Gottesvolk gehörten. Seit Jahrhunderten machten sie das so. jüdische Jungen, jüdischen Männern wurde die Vorhaut an ihrem Penis entfernt. Damit trugen sie ein unverwechselbares Zeichen an ihrem Körper. Wahrscheinlich stellten diese Beschneidungsleute das als harmlos dar. Was ist schon dabei? Ein kleiner Eingriff und schon seid ihr auf der sicheren Seite. Denn auf Nummer sicher sollte man schon gehen, wenn man richtig glauben will. So ganz reicht das nicht, sich nur auf den Glauben an Jesus Christus zu stützen. Das flüsterten sie den Christen ein, die noch so jung im Glauben standen. Als Paulus von diesen Influencern erfährt, wahrscheinlich waren es Wanderprediger aus dem Jerusalemer Umfeld, da geht er in die Ketten. Richtig ausfällig wird er. Sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen, diese Hetzer, sagt er. Warum ist das, was diese Leute so predigen, so zersetzend? Weil es Christus klein macht. Weil sie unter der Hand sagen, Jesus, das reicht nicht ganz. Da muss noch was dazukommen. Paulus warnt, wenn ihr ein bisschen Gesetz, denn nichts anderes ist das Praktizieren der Beschneidung, ein bisschen Gesetz zu ein bisschen Christusglauben dazu mischt, dann hat das Gesetz wieder sein volles Geltungsrecht. Dann müsst ihr alle seine Forderungen erfüllen. Dann habt ihr die Freiheit, die Jesus euch schenkte, wieder mit der Knechtschaft des Gesetzes eingetauscht. Und wo wird das enden? Am Ende des Tages, nämlich am Tag des Gerichts, seid ihr nicht gerettet, sondern noch in der Sünde. Ihr fallt aus der Gnade. Was für ein scharfer Satz. Die euch da bequatschen, das sind Himmelsdiebe, es sind Freiheits- und Freudenräuber. Schmeißt sie raus, trennt euch radikal von ihnen. Steht fest in der Gewissheit, Jesus Christus ist alles, er ist genug zum Leben, zum Sterben und zur Seligkeit. Eben habe ich schon von Influencern gesprochen. Das sind heute die, auf die die jungen Menschen gerne hören. Ich habe vor einiger Zeit einen Fernsehbeitrag über sogenannte Christfluencer oder Christfluencer, je nachdem, wie man das aussprechen will, gesehen. Im Prinzip ist ja nichts dagegen zu sagen, auch auf diesen Kanälen für Jesus zu werben. Ich finde im Gegenteil. Und doch ist Vorsicht geboten. Vielleicht kommen auf diesem Wege wieder Botschaften in die Herzen, die zusammen mit dem Glauben andere Forderungen verbreiten. Du sollst die und die politische Linie vertreten, du musst in diesen und jenen ethischen Fragen eine bestimmte Position haben. Meine Generation musste sich die Freiheit des Glaubens erkämpfen. Gegen unsere Alten, die mit drohendem Zeigefinger mahnten, ein Christ tut das nicht. Diese Freiheit könnte wieder auf der Kippe stehen. Da könnte wieder ein Zwang um die Ecke kommen, ein konservativer Rigorismus, der Angst macht. Wie kann man sich ein gesundes Urteil bilden bei all den Einflüssen, die durch die Medien so in unser Leben dringen? Nur ein paar wenige Testfragen. Ist das, was wir da hören, befreiend oder bedrängend? Werden neue Gesetze aufgestellt? Steht die Verkündigung Jesu, also Jesus selbst, im Mittelpunkt? Oder wird letztlich doch für eine Selbstoptimierung dann im frommen Gewand geworben? Bleibt kritisch und prüft, was dem Evangelium entspricht. Lest in der Bibel nach und lasst euch von Gottes Wort prägen. Und das ist meine Meinung, die erste Futterquelle sollte immer noch in eurer Gemeinde zu finden sein und nicht im großen und unübersichtlichen Netz. Und zum Schluss die tätige Liebe. Bleibt noch eine Frage. Kann man die Freiheit des Glaubens nicht auch missbrauchen, indem man munter das tut, wozu man gerade Lust und Laune hat? Kann man verzichten auf die Pflichten, an die wir Christen uns halten, wozu regelmäßiger Gottesdienst, Gebet, Taufe, Abendmahl? Paulus propagiert nicht den freien Glauben, so wie in den 60er Jahren die freie Liebe in Mode war. Lesen wir genau, es gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Es gibt viel zu tun für die, die immerhin einen neuen Herrn, nämlich Jesus, gefunden haben. Was er uns aufträgt, ist aber mit der Last des Gesetzes nicht zu vergleichen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, so ermutigt er seine Leute. Es macht Freude, in seinem Dienst zu stehen, weil er uns so wohltuend selber gedient hat. Er hat uns Liebe vorgelebt. Er unterstützt uns auch in Gestalt des Heiligen Geistes. Der lässt gute Früchte in uns wachsen, die unseren Mitmenschen zugute kommen. In Galater 5, wenige Verse später, sind sie aufgezählt. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Geschenke, die Früchte des Heiligen Geistes. Und noch ein Zitat aus dem Galaterbrief, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das können wir üben, in Ehe und Familie und in der Gemeinde. Einer trage des anderen Last. In einer Welt, die immer hasserfüllter und unversöhnlicher wird, die sofort in Freund und Feind unterteilt, können Christen echte Gamechanger werden. Dem Prinzip der Vergeltung die befreiende Idee der Vergebung entgegensetzen. Lasst uns mit uns selber und mit anderen gnädiger werden, weil wir durch die Gnade frei geworden sind. Amen.